über die Bevölkerungskontrolltechnologie verfügt, wie in unseren Tagen Horst Herold. Wie viele Verfolgte wären dann seinem Apparat noch entkommen? In den Rechenzentren des Bundeskriminalamtes spielt der Faktor des menschlichen Überfordertseins, Trödelns, Irrens eine verdammt geringe Rolle mehr. Ich denke, viele wären es heute nicht mehr, die jetzt mit dem neuen Mustermann-Personalausweis durchkämen.
Scala.
Eine Sendung für all die, die in einer Mühle hocken. Wo man beim Eintritt duschen muss.
Scala. Die Leiter.
Laura, Entschuldigung.
Die heutige Entschuldigungssendung steht ganz im Zeichen von der deutschen Arbeiterjugendbewegung im Dritten Reich. Wenn man in der Schule überhaupt den Faschismus durchnimmt, wird ja meistens vermittelt, dass damals Kontrolle der Bevölkerung total sei, dass die Leute keine andere Wahl hatten, als zu kuschen und zum Teil sogar mitzumachen. Es wird unterschlagen, dass nicht alle Frauen deutsche Mütter mit möglichst viel Kind sein wollten. Dass es vielen Jugendlichen gestunken hat, in die Hitlerjugend oder im Bund deutscher Mädel zu gehen. Dass in den Munitionsfabriken jenen Ausschuss produziert worden ist. Sowohl von deutschen Arbeitern und Arbeiterinnen, aber auch von deportierten Zwangsarbeitern und Arbeiterinnen. Das heisst, für uns heute soll so Widerstand undenkbar gemacht werden. Die Repression wird in ihrer ganzen Grösse und in allen Farben geschildert. Manchmal dunkelt es mir sogar ziemlich genüsslich. Und daneben wird nichts gesagt über die Leute, wie sie gelebt haben, was sie für Wünsche und Bedürfnisse gehabt haben, wie sie versucht durchzusetzen, wie sie zum Teil angefangen haben, sich zu wehren. Wir haben in der Scala die Geschichte von Fritz Theilen vorgestellt. Er ist bei der Machteinsetzung von Hitler gerade 60 gsi und hat sich während dem Krieg einer von diesen Banden angeschlossen, die sich Edelweiss-Piraten genannt haben. Die Jugendbanden, es waren vor allem Arbeiterjugendliche dabei, hat sie allen grösseren deutschen Städten gegeben. Sie haben sich in der Stadtberg getroffen, haben Gitarre gespielt und ihre Lieder gesungen. Ihre Lieder sind von Wild-West-Romantik.
Wenn der Büffel über die Prärie jagt und der Cowboy sein Lasso schwingt, hat ein Mädel noch niemals Nein gesagt, wenn der Johnny sein Liebeslied singt. Wir saßen in Johnnys Spelunke, der Whisky floss in die Rund. Da kam der Jim, der Bandit und Halunke, das wurde dem Bobby zu bunt. Wo die Sonne hinter den Bergen versinkt, wo der Hudson rauschend fließt, wo kein einziges Sternlein am Himmel blinkt, hat er sie zum Abschied geküsst.
Bis zu der Verarschung von der Hitlerjugend.
Wir bilden einen Idiotenclub und laden herzlich ein. Bei uns ist jeder gern gesehen, nur blöde muss er sein. Und wer der Allerblödeste ist, wird Oberidiot.
Oder?
Höre, Eisbär, was wir dir klagen. Deine Jugend, die ist nicht mehr frei. Schwing den Schlagring wie in alten Tagen. Schlag uns, bündische Jugend, wieder frei.
Damit ein bisschen klarer wird, was das für Leute waren, bringen wir kurz etwas zu ihren Lebensbedingungen. Ich muss noch vorausschicken, Jugendbanden hat es natürlich schon vor der Machteinsetzung gegeben im 33. Die folgenden Texte beziehen sich zum Teil auch noch auf die Zeit der Weimarer Republik. Das erste Zitat ist mal übers Essen.
Der Proletarier hungert bereits im Mutterleib. Ist er geboren, so erhält er statt der nahrhaften Muttermilch ein schäbiges Surrogat. An magerem Brei und Kartoffeln und Hering, Kartoffeln und Leinöl, Kartoffeln und Salz, isst er sich groß. Für das ganze Leben der meisten gilt der alte Vers. Kartoffeln in der Früh, Kartoffeln in der Brüh, Kartoffeln in ihrem Kleid, Kartoffeln in Ewigkeit. Oft muss er noch dankbar sein, wenn es zu Kartoffeln oder trockenem Brot überhaupt reicht.
Wir hatten eine Gruppe von 4 Jugendlichen gebildet, die jeden Sonntag in einer verräucherten Kneipe Karten spielten. Der Erlös wanderte in eine gemeinschaftliche Kasse. Damit wurde in gewissen Zeitabständen ein großes Wurstessen veranstaltet.
Schon in der Weimarer Republik war die Wohnungsnot gross. Später, bei den Bombenangriffen im Krieg, ist es natürlich noch viel extremer geworden mit der Wohnungsknappheit.
Unsere Wohnung liegt in einer Fabrikstraße, im Hinterhaus 4 Treppen hoch und umfasst eine Küche und eine Stube sowie ein Klosett. Aus Platzmangel können wir nur 2 Betten aufstellen, müssen also dauernd zusammen schlafen, was immer unerträglicher wird. Man kann sich, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, nicht einmal richtig ausschlafen. Eine andere Wohnung bekommen wir nicht, eine Neubauwohnung können wir nicht bezahlen. So werden wir in diesen Verhältnissen wohl noch lange bleiben müssen, bis wir Geld verdienen, wenn wir dann nicht arbeitslos sind.
Da nun nicht genügend Platz in der Wohnung ist, streiten wir uns um den Tisch. Der eine will mehr Platz wie der andere. Dann geht der Krach los. Jetzt packe ich meine Sachen ein und gehe zum Jugendheim bei meinen sozialen Genossen. Ich würde gerne eine Sprache lernen. Aber das geht nicht wegen der Streitigkeiten. So ist man auf die Straße oder sonstige Sachen angewiesen.
Das sind 2 Zitate gewesen aus Aufsätzen von Berufsschülern und Berufsschülerinnen, die geschrieben haben um 1930 herum. Die folgenden 2 Beiträge sind nochmal Zitate von diesen Berufsschülern und Schülerinnen.
Ich habe meine Mutter gern, aber da mein Vater im Krieg gefallen, meine Mutter die Entbehrungen im Kriege und in der Inflation mit mir nicht standhielt, so erkrankte sie schwer und hat bis heute ein nervöses Leiden, was mir zu Zeiten die Hölle auf Erden bereitet.
Ich werde jetzt 15 Jahre und gehe auch schon arbeiten. Meine Arbeit ist in einer Apotheke. Da mein Vater schon 5 Jahre arbeitsunfähig ist, war ich gezwungen, arbeiten zu gehen. Es ist ja nicht viel, aber etwas. Auch habe ich einen 17-jährigen Bruder, der auch sehr lange Zeit von einem Krankenhaus ins andere gekommen ist, da er von Asthma befallen ist, auch kein Geld verdienen kann. Meine Mutter kann auch nicht aus dem Hause gehen, da sie jederzeit bei meinem kranken Vater sein muss.
Kinderarbeit war in der Weimarer Republik an der Tagesordnung, obwohl sie eigentlich von Gesetzes wegen verboten wäre.
In einem Hinterhofe eines Nürnberger Proletenviertels sieht man 5 Kinder damit beschäftigt, das ganz festgefrorene Eis aufzuhacken. Mancher Arbeiter geht vorbei, ohne das weiter zu beachten. Bei Befragen der Kinder stellt sich heraus, dass sie von der Hausbesitzerin den Auftrag erhielten, das Eis wegzuschaffen. Über einen Tag schuften die Kinder, hacken auf und fahren das Eis zu einem eine halbe Stunde entfernten Müllabladeplatz. Am Schluss erhielten sie alle 5 zusammen 1,50 Mark. Einem Erwerbslosen hätte die Hausbesitzerin für die gleiche Arbeit, selbst bei ganz schlechter Bezahlung, 8 bis 10 Mark geben müssen, ohne das Abfahren des Eises. Solche Fälle kann man öfters beobachten.
Sag mal, Gustav, hast du schon mal gearbeitet? Ich, solange ich aus der Schule raus bin, noch nicht. Als Schulrabe ja. Ich war wohl auch keine mehr kriegen, sagte er ruhig. Und halb lachend, halb bedauernd fuhr er fort. Als ich 10 Jahre alt war, hat der Alte gesagt, Gustav, du wirst mal Rechtsanwalt. Heute bin ich zu Hause bloß noch ein Stück Mist. Kater kaut an einem Streichholz. Det haben wir ja alle, sagte er so ganz nebenbei. Aber lass man, wären wir eben Verbrechen. Eben, einen anderen Beruf gibt's ja nicht mehr. Schade, dass du nicht Rechtsanwalt geworden bist. Da hätte ich einen billigen Verteidiger.
Das letzte Zitat stammt aus einem Roman, den Walter Schönstedt 1930 geschrieben hat. Der Titel ist «Kämpfende Jugend». Ein wichtiger Aspekt für die Jugendbanden war auch die Familie.
Die Familie. Schon ihre ökonomische Lage machte sie zu einer bösen Karikatur auf die bürgerliche Familienideologie. Enge, häufig Hunger, Sorgen, Existenznot, Ungewissheit, ob der Ernährer morgen noch ernähren kann, bilden die Grundstimmung in der Arbeiterfamilie.
In der Art und Weise ihrer Erziehung gaben die Eltern gerade die bürgerlichen Moral- und Wertvorstellungen an ihre Kinder weiter, denen sie selbst durch ihre eigene Erziehung und ihre Situation im Produktionsprozess ausgesetzt waren. Die Erziehung zur Einhaltung äußerer Verhaltensregeln bildete so eine Grundintention elterlicher Erziehung in den Arbeiterfamilien. Da diese Verhaltensregeln von den Eltern als einzige Möglichkeit zum Überleben in einer Gesellschaft erfahren worden war, die die Einhaltung dieser Normen durch ökonomischen und sozialen Druck erzwingen konnte. Zusätzlich erlaubten die Lebensumstände keine Reflexion über diese Normen.
Die Schule von der Weimarer Republik ist ziemlich im Widerspruch zu der Alltagsrealität der Proloknöpfe gestanden. Das nächste Zitat über die Schule stammt aus einem Roman von Georg Glaser. Der Titel ist «Schlucke Bier».
Sie waren schon früh zur Arbeit gelaufen, hatten Zeitungen getragen, Gänge besorgt, Gefahren geschleppt, so billig, und hatten in Staatsbürgerkunde Note 5 bekommen, weil sie nie Zeit gehabt hatten, sich die Verfassung einzuprägen, die Kinderarbeit unter Strafe stellt. Denn sie hatten sich die Hefte, in die sie dann die Strafarbeit eintragen mussten, erst verdienen müssen. 100-mal, ich darf nicht faul sein.
Es, die Erzieher und Lehrer, waren erwachsene Menschen mit Talaren, Frauen, Brillen und Gehältern. In den Kindern war immer ein ewiges Warum, das jahrelang von der Überlegenheit dieser Erklärer in Schach gehalten wurde. Was die Dirnen tun müssen, um zu Geld zu kommen, sahen die meisten Mitglieder der Meute, der die Hauptfigur des Romanes angehört, durch alle möglichen Löcher ihrer Behausungen, ehe sie das große ABC lernten. Sie kannten die Kehrseite des Lebens schon, ehe der Lehrer ihnen die Vorderseite zeigen wollte, die sich als von schnurrbärtigen Männern mit weißen Westen beherrscht zeigen wollte.
Die Meute musste daran denken, wie ähnlich sich die Gesichter der nächtlichen Dirnenbesucher und der täglichen Prediger waren. Über ihre wunderlichen Redensarten mussten sie lachen und die Herren wollten ernst genommen sein.
Auf der Straße sammelte das proletarische Kind die Erfahrung, dass die Realisierung eigener Bedürfnisse insoweit möglich war, wie es sich der Kontrolle von Eltern und Schule entzog. Von gleicher Bedeutung war die Erfahrung, dass die eigene Situation kein Einzelfall darstellte, sondern die anderen Kinder in ähnlichen Lebenszusammenhängen lebten. Die Kinder schlossen sich zu Gruppen zusammen, um die Befriedigung von Bedürfnissen zu organisieren, die aus ihrem materiellen Elend entsprangen. Die Hierarchie dieser Straßenbanden spiegelte aber nicht die Ordnung innerhalb der Familie wider, sondern findet ihre Grundlage in der kindlichen Fähigkeit und Fakten. Körperkraft, Geschicklichkeit, Kenntnis der Umwelt, Fantasie, Fähigkeit zur Kooperation.
Wow.
Und jetzt bringen wir Auszüge aus einem Buch von Bartel Schink. Er hat der Edelweiss-Piratengruppe zu Köln angehört.
Obwohl es kein Problem für ihn gewesen wäre, zurückzuschlagen, die Schinks waren schließlich eine alte Boxerfamilie, das waren noch Zeiten gewesen. Auch der Vater hatte früher geboxt, am besten aber sein Onkel. Onkel Dan zum Beispiel, von dem er damals 15 Pfennig für die erste Fahrt zum Königsforst bekommen hatte. Onkel Dan war Profi gewesen, Schwergewicht. In den USA hat er gegen Jupp Besselmann geboxt, vorher hatten sie ihm das Trommelfell zerschlagen. Auch Bartels Bruder Adi hatte großes Talent. Bartels Vater war früher einfacher Arbeiter bei der Post gewesen. Aber durch seinen Fleiß und seine Pünktlichkeit hatte er es geschafft, zum Postbeamten befördert zu werden. Darauf war er sehr stolz. Mit Politik wollte er nichts zu tun haben, sagte er immer wieder. Das war für ihn etwas Unordentliches, da hielt er sich raus. Ganz gleich, ob es sich um die Sozialdemokraten, die Kommunisten oder um die Nazis handelte. So hatte er es zu etwas gebracht, wie er meinte. Besonders gut ging es ihm ja nicht mit 6 Kindern, aber immerhin, sie hatten ihr Auskommen. Bartel war heute zum ersten Mal mit der Staatsmacht zusammengestoßen und er wusste, das war für Vater ein Kapitalverbrechen. Die Mutter wusste es auch, deshalb half sie ihm. Er war froh darüber, denn der Vater hatte früher ja auch geboxt. Er schlug noch heute fest zu.
Sieh dir das an. Bartel stieß seinen Freund Bubes in die Rippen und blickte staunend um sich. Heiliger St. Martin, sagte er kopfschüttelnd. Das ist aber ein großes Ding hier. Er holte aus und jagte mit der Schuhspitze einen Kiesel in den See. Hättest du das gedacht, Bubes? Bubes schüttelte ebenso beeindruckt den Kopf. Um den See herum, hier am Königsforst, lagerten ein paar hundert Jungen und Mädchen. Sie hatten sich zu vielen Gruppen und Grüppchen zusammengefunden und überall war mindestens einer mit einer Gitarre dabei. Unterwegs stieg einer der Größeren vom Rad und schlenderte auf eins der kleinen Reihenhäuser zu, die an der Rösrather Straße standen. Mit einer Kanne Milch und einer großen Tüte Brötchen kehrte er zurück. Er hob die Sachen hoch und sagte, das ist für uns. Einige waren nicht so begeistert. Klauen, dazu noch bei den kleinen Leuten, denn hier wohnten nur kleine Leute. Aber der Junge gab gleich die Aufklärung. Wir klauen doch nicht bei denen. Das haben die Leute extra für uns hingestellt. Die wissen, dass wir Hunger haben. Wir können das ruhig wegnehmen. Warum die Leute denn nicht die Tür öffneten und ihnen die Milch und die Brötchen persönlich gaben, wollte einer wissen, der wohl auch noch nicht lange dabei war. Ob ihnen das etwa peinlich sei? Das ist so, antwortete der Junge. Die Leute haben Angst. Die denken, die Edelweißpiraten, die sind bei den Nazis nicht gut angesehen. Deshalb ist es besser, wenn wir so direkt nichts mit ihnen zu tun haben. Thank you.
Bartel hatte zusammen mit dem Friseur Spielrot ausprobiert, wie weit er gehen konnte, damit es zu Hause keinen Krach gab. Spielrot schnitt auch den Eltern und den älteren Geschwistern die Haare. Er war ein guter Freund der Familie und seine Preise waren so niedrig, dass die Mutter auch Bartel zu ihm schickte. Gab es zwischen ihnen doch immer Streit, dabei wegen der Länge. Spielrot legte die Bürste beiseite, nahm die Flasche mit der Brillantine, die Bartel besonders gern hatte, schüttete etwas davon in die linke Handfläche und verrieb sie sorgfältig in Bartels Haaren. Tja, wie soll ich dir das erklären? Hitler und seine Leute wissen, dass viele Menschen in Deutschland es nicht gut finden, dass einigen wenigen die großen Fabriken und die Kaufhäuser und so weiter gehören, dass sie dort andere Menschen arbeiten lassen, selbst aber den größten Teil des Geldes einstecken. Die Nazis haben nun schon vor 1933 behauptet, die meisten großen Betriebe gehörten Juden. Damit wollen sie die allgemeine Abneigung gegen die Ausbeutung auf die Juden lenken. Es stimmt auch, dass einige Besitzer von großen Betrieben Juden waren. Aber die Mehrheit waren keine Juden. Die Stimmung der Leute war zum Teil also nicht gegen die Juden gerichtet, das ist erst später gekommen, sondern gegen die Ausbeuter. Aber als Hitler an die Macht kam, wurden den Juden von den Nazis die großen Betriebe weggenommen. Nun hatten die Nazis nichts mehr dagegen, dass einige wenige viel verdienten, weil ihnen selbst ja nun fast alles gehörte und der Rest sich mit dem begnügen musste, was übrig blieb. Viele Leute hatten nach langer Zeit wieder Arbeit. Dafür waren sie Hitler dankbar und achteten nicht so darauf, wie das zustande gekommen ist. Und das alles zu vertuschen, sagen die Nazis nun, Juden sind Ausbeuter. Hast du das verstanden? Auf der Straße angekommen, sah Bartel, dass einige Häuser weiter Möbel aus einem Fenster gestürzt wurden. Viele Leute standen herum, einige in SA- oder SS-Uniform, aber auch Zivilisten. Sie klatschten Beifall. Und jedes Mal, wenn wieder ein Stuhl, ein Bild oder eine Kommode auf das Pflaster prallte, brüllten die Leute: Juden raus! Jagt das Mörderpack davon! Bartel ging weiter. Plötzlich durchfuhr ihn ein Gedanke. Die werden doch wohl nicht. Er fing an zu laufen. Schon von Weitem sah er eine Menschenmenge vor Spielrots Laden. Auch hier brüllten sie: Schlagt das Mörderpack tot. Bartel besann sich, rannte